Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind dein Dienstleister für Branded Podcasts, Postproduktion und Soundbranding. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Und diesmal, wir sind wirklich sehr, sehr happy, haben wir mal einen Mann am Mikrofon. Es geht diesmal ja so um die Anfänge, um die Trennung. Wie kommt es zu einer Trennung? Was ist passiert? Was für Fehler sind passiert? Wie baut sich sowas auf, bis wirklich so eine Trennung ausgesprochen wird, im Raum steht? In diesem Fall freue ich mich, dass Marc bei uns ist und da übergebe ich, weil Sina hat ja den Erstkontakt zu Marc hergestellt.
Ja, also erstmal hallo auch von mir. Ja, ich freue mich auch total. Schön, dass du hier bist bei uns, Marc. Vielen Dank. Wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, wir haben einfach jetzt 2 Jahre fast, die wir diesen Podcast machen, darauf gewartet, dass ich auch mal ein Mann bereit erklärt, da mal seine Sicht der Dinge zu schildern. Ja, Marc hat uns eine E-Mail geschrieben. Das könnt ihr übrigens auch alle machen. Einfach an aeteampodcast@gmail.com. Und Marc, du befindest dich ja, wie du uns erzählt hast, in der Trennungssituation, hast 2 kleine Kinder, 5 und 3 Jahre alt. Ja, wir sind total gespannt, da mal deine Sichtweise zu hören, wie man als Mann durch so eine doch auch emotional schwierige Situation geht. Erstmal herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank. Ich freue mich definitiv hier zu sein und bin gespannt auf das Gespräch auch natürlich die verschiedenen Prozesse innerhalb so einer Trennung, die ja nicht leicht ist, quasi so ein bisschen aus der Männersicht zu erzählen und zu versuchen, das auch darzustellen, so ein bisschen detailgetreu, dass man es so ein bisschen nachvollziehen kann.
Ja, Marc, vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Von Happy Family zu Status Quo. Vielleicht erzählst du uns einfach einmal gerade, wie da deine bisherige Reise einfach war.
Ja, die Reise war sehr schön, muss ich sagen. Die hat ja 2016 begonnen mit der Geburt des ersten Kindes.
Wart ihr da schon verheiratet? Also wie war so generell euer, ja, so wie lange kanntet ihr euch schon und wann habt ihr geheiratet?
Wir haben erst 2 Monate nach der Geburt geheiratet.
Ah, okay.
2016.
Und wie lange kanntet ihr euch schon?
Ich muss überlegen, ich glaube 3 Jahre davor. Also kennen zum damaligen Zeitpunkt schon 7, 8 Jahre. Durch Universität und sonstige Sachen, aber zusammen, ich glaube erst seit 2014. 2 Jahre später kam das erste Kind und dann 2016 auch dann die Heirat. Dann war eigentlich das Familienglück ziemlich groß, lief auch an sich beziehungsmäßig super, weil das Kind war ja im Fokus, das ist ja immer so. Man ist dann auf einmal Eltern und macht alles für das Kind und war eine wunderschöne Zeit, also dass wenn man nochmal die Bilder anschaut von damals, das erste Baden und alles, das war doch schon zu dritt eine fantastische Zeit. Und wie gesagt, wenn man durch die Bilder nochmal scrollt, Google erinnert ja einen da immer an, daran ganz schön, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren.
Wie habt ihr das damals aufgeteilt? Also wer ist zu Hause geblieben? Wer hat gearbeitet? Habt ihr euch die Elternzeit geteilt oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, das war eigentlich ein Glücksfall. Ich hatte damals noch eine Selbstständigkeit, die Jahre bevor der Große geboren wurde und habe erst im Dezember angefangen beim neuen Arbeitgeber. Das heißt, ich hatte dann 2, 3 Monate zu Hause, komplett nach Geburt. Von daher, das war dann so ein bisschen das Glück. Da haben wir eigentlich alles zusammen gemacht. Und selbst danach war ich ja in einer Position, wo es ganz, ja, sich ganz gut angeboten hat, auch früher mal nach Hause zu gehen. Von daher war das schon so, dass vormittags meine Frau alles gemacht hat, alles prima gemacht hat. Und ich kam dann irgendwann um 16, 16.30 Uhr dazu und dann haben wir eigentlich alles zusammen gemacht. Ist ja auch nachts in der Anfangsphase immer die schwierigste Phase mit dem schreienden Kind, das dann 3-mal abends oder nachts essen möchte. Und da haben wir uns eigentlich ganz gut aufgeteilt. Also das muss man schon sagen. Also Schlaf war da nicht angebracht und das haben wir eigentlich...
Ja, klingt ja jetzt erstmal total harmonisch. Eigentlich genauso, wie man sich das ja vorstellt, gerade in der Anfangsphase. Auch wenn das Baby 3-mal wach wird nachts. Aber trotzdem, ja, lässt sich daraus ja schließen, dass du ja wahrscheinlich genauso eine gute Bindung auch eben zum Kind hattest. Jetzt hast du ja 2 Kinder. Wie ging das denn dann weiter? Und auch, wie ging es beruflich weiter? Du hast gesagt, aus der Selbstständigkeit dann nochmal in ein richtiges Arbeitsverhältnis. Wieso hast du dich dafür entschieden? Und hatte das auch was mit der Familie zu tun, dass du die Selbstständigkeit dann aufgegeben hast?
Ja, weil die Selbstständigkeit hatte damals dann doch extrem viel Zeit in Anspruch genommen. Das wäre ohne Kind wahrscheinlich machbar gewesen und hätte auch weiterhin Spaß gemacht und alles und eventuell auch Erfolg, wer weiß. Aber es wurde relativ schnell klar, dass die Prio, also das Kind, Vorrang hat und da war einfach ein Arbeitnehmerverhältnis zu dem Zeitpunkt die bessere Entscheidung. Und habe dann eben quasi da neu angefangen und das war auch richtig, muss ich sagen. Da hat man so ein bisschen den Kopf freier gehabt und nicht die ganzen Sorgen der Selbstständigkeit mitgetragen und nach Hause gebracht vor allem.
Was machst du denn beruflich eigentlich?
Aktuell bin ich im Marketing. Also
Und damals? Also das?
Auch. Also quasi Marketing, Produktmanager. Mhm. Genau. Und das mache ich bis heute eigentlich. Ja, das ging eigentlich ganz gut, muss man sagen. Auch Urlaube verbracht. Also wie ihr gesagt habt, eigentlich wie Bilderbuch, wenngleich man die Streitigkeiten hat, die jedes Paar halt irgendwo hat, ne, muss man auch sagen. Also, dass man sich mal in die Haare bekommt, ich denke, das ist normal, aber völlig im Rahmen aus meiner Sicht. Da gab es gar keine Ausschläge, wo man sagt, ach Gott, wie schlimm, sonst irgendwas.
Was hat deine Frau dann beruflich gemacht?
Zu dem Zeitpunkt, natürlich in Elternzeit, ist dann auch nur noch kurz zurück, war auch im weitesten Sinne Marketing, kann man sagen. Mhm. Ganz am Anfang Vertrieb, also als er geboren wurde und dann aber auch in dieser Marketing-Vertriebswelt tätig gewesen, ist aber dann mit dem zweiten Kind dann quasi 3 Jahre rausgegangen aus der Arbeit, hat er quasi dann seit 2018 nicht mehr gearbeitet, was auch gewollt war von uns beiden, weil der Fokus sollte auf den Kindern liegen. Und dann 2018 kam das zweite Kind, war, muss man sagen, vielleicht nicht 100% geplant, aber als es dann klar war, dass es kommt, waren wir so happy und haben uns so gefreut und der Große kriegt einen kleinen Bruder und das war dann auch wie Bilderbuch, muss man sagen, sehr schön auch alles und als der dann da war, der Kleine, war man so zu sagen, komplett. Auch da gab es jetzt eigentlich, ich muss jetzt lügen, aber da gab es jetzt natürlich Streitigkeiten, wie Paare streiten, wie Eheleute streiten. Das ist nichts, was jetzt dramatisch schiefgegangen ist. Von daher eigentlich alles gut. Und dann kam der große Lebensabschnittsbruch, könnte man sagen. Da gab es nämlich ein tolles Angebot aus Asien, dort in Asien tätig zu sein, in Bangkok. Und da dann quasi 3 Jahre mit der Familie rüberzuziehen und haben uns lange überlegt und da wir vorher sehr viel in Thailand Urlaub gemacht haben, war das für meine Frau auch zu dem Zeitpunkt eine super Entscheidung, weil wir wussten, dass wir da ein super Leben haben. Wir wussten, dass die Kinder ein super Leben haben werden und beruflich ist es ja auch nicht die schlechteste Wahl, wenn man da quasi seine Erfahrungen da sammeln kann. Und genau, sind dann im Dezember 2018 nach Bangkok geflogen, haben uns dort das Leben sozusagen aufgebaut. Und ja, das war in Summe eine sehr, sehr schöne Zeit. Natürlich viel anders als jetzt in Deutschland. Wir hatten eine Nanny, die dann jeden Tag da war, geholfen hat bei den Kindern. Wie gesagt, meine Frau hat ja nicht gearbeitet.
Wie alt waren deine Kinder, als ihr darüber seid?
Der Kleine 4 Monate und der Große 2.
Das ist natürlich schon eine Entscheidung.
Ja, ja, klar. Und da brauchst du auch Hilfe, ne? Es ist immer so, ja, die Frau arbeitet nicht, kann nicht mal 2 Kinder pflegen.
Aber das ist in den Kulturen aber
ganz normal. Also, und
ich kenne Leute, die so Diplomatenfamilien, die auf Bali waren, und da war das ganz normal. Und das gehört auch dazu im sozialen Leben ja auch dazu, dass man entsprechend Personal hat. Ja, ab einem gewissen Einkommenslevel ist das einfach so, dass man das so im sozialen Gefüge einfach macht, dass man da Personal hat, entweder eine Köchin oder was auch immer, Haushaltshilfe, Nachtwächter, Chauffeur oder sonst irgendwas.
Genau so ist es. Also wir waren so ein Gebäudekomplex, wir sind 2-mal umgezogen oder 3-mal innerhalb von Bangkok.
Oh wow, das ist natürlich auch viel.
Ja, aber so wie du sagst, da hast du natürlich die ganzen Angestellten, die irgendwie im Haus rumrennen und rufst einen an, der kommt sofort hoch und repariert die Waschmaschine oder unten ist ein Security Guard. Genau, das ist halt besonders in Südostasien sehr weit verbreitet, weil natürlich die Arbeitnehmerkosten da hinten gering sind. Von daher kann sich das an jeder irgendwo dann leisten in Summe. Genau, das war auch so. Ich muss nur dazu sagen, selbst ohne jetzt zu sagen, ja, das ist so, dass am gewissen Standard man das hat, aber mit den zwei Kindern, das sind wirklich actionreiche Kinder, braucht es auch ein bisschen Hilfe, ne? Also fremdes Land für meine Frau, trotz keiner Arbeit ist da natürlich ein ganzer Tag ausgefüllt, ne? Du musst dann Playdates vereinbaren, du musst erstmal zurechtkommen mit der Kultur, schauen, wo gehen die Kinder in den Kindergarten. Von daher, das war ein absoluter Vollzeitjob für meine Frau. Hat sie auch super gemacht, zusammen mit der Nanny. Und ich bin selbst, muss überlegen, ich bin so um 8, 9 Uhr aus dem Haus und in der Peakzeit auch erst so um 19, 20 Uhr nach Hause gekommen, muss man sagen.
Also da hast du gar nicht mehr so viel von der Familie gehabt. Die schlafen dann ja wahrscheinlich auch entsprechend früh, die Kinder.
Nee, die waren alle schon wach.
Ah, okay.
Weil der Kindergarten geht sehr früh los, da muss man schon irgendwie...
Nee, abends, ne? Silke mal, glaube ich, abends.
Ach so,
genau, abends.
Abends,
du kommst heim und deine Kinder schlafen wahrscheinlich, oder? Die hast du dann gesehen, oder?
Nee.
Naja, um 7 noch Abendessen.
Nee, genau. Also, wie gesagt, in der Peak. Also, ich muss sagen, am Anfang war ich immer sehr früh zu Hause. Also, da habe ich alles miterlebt, wollte ich auch. Also, mal die ersten 2 Monate war ich immer da, sowohl zu Frühstück als auch zu Abendessen. Vielleicht partiell an manchen Tagen eben nicht, aber grundsätzlich schon. Wurde dann so in der zweiten Hälfte in Bangkok in den 3 Jahren wurde es ein bisschen anstrengender. Aufgrund auch meiner damaligen Chefin. Da gab es auch Zeiten, da bin ich um 11, 12, 1 Uhr nach Hause gekommen. Ne?
Ja, gut.
Hat mir meine Frau auch nicht immer geglaubt. Aber,
okay. Lass uns doch mal.
Der erste Krisenpunkt.
Ja. Also ich merke tatsächlich, die ganze Zeit, es ist immer alles so happy, happy, happy und so die üblichen Streitereien. Aber irgendwie gab es vielleicht da schon was, wo ihr immer euch an gleichen Themen aufgerieben habt oder.
Ja.
Ja.
Tatsächlich. Also ja. Also wir hatten ja in Deutschland schon so dieses Phänomen, dass wir beide sehr rechthaberisch sind auch. Also das
Keiner
Stichwort
gibt nach und jeder hat recht.
Das Stichwort nachgeben, jeder hat recht, genau. Gibt nur eine Wahrheit und du findest sie nicht, nach dem Motto. Aber es ist schon, das war immer so mitgeschwungen. Das war auch so mitunter ein Problem. Weil natürlich, wenn du so Charaktere hast, die nicht nachgeben, da gehst du dann nie aus dem Raum und sagst, okay, jetzt haben wir es gelöst, sondern steht dann immer so eine Weile im Thema. Und kam noch hinzu, und das stimmt wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht der Ordentlichste im Sinne von, wenn ich jetzt in die Küche gehe, ich mache dann danach alles weg. Das muss man auch sagen.
Das Phänomen kenne ich.
Das Phänomen kennst du. Das ist.
Da höre ich immer wieder von diesem Phänomen.
Ja, das ist einfach so. Ich glaube, das liegt so im Dasein eines Mannes, dass man da einfach nicht so stark im Fokus hat wie
eine
Frau.
Fertig und wie die Küche aussieht, scheißegal.
Ja, genau. Wobei, ja, ich muss sagen, wir haben die Sachen immer zusammen gemacht. Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, wenn es heißt, Samstag ist Putztag. Das habe ich gehasst wie die Pest. Deswegen war ich froh, dass wir dann in Bangkok waren und Leute für uns geputzt haben.
Ja, also genau. Habe ich auch gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt, wenn das nicht
genau.
Ist Putzhilfe her.
Ja, genau. Haben wir dann ja auch gemacht. Und genau, ein paar Dinge konnten dann entschärft werden in der Hinsicht. Aber in Thailand war es dann auch teilweise so, dass wir Punkte hatten, da ging es dann um ganz kleine Dinge beispielsweise. Das war für mich dann aber auch ein Problem irgendwo. Ich wollte gerne, dass meine Kinder in der Großstadt so eine Armbanduhr haben, so eine kleine, wo so ein GPS-Tracker drin ist. Mhm. Wisst ihr, dass wenn die entführt werden, dass du genau weißt, wo die sind? Mhm. Weil in so Ländern ist eigentlich gang und gäbe, es haben eigentlich sehr viele. Deswegen gibt's ja auch diese Uhren. Und ich hatte dann eine gekauft für den Großen, und hatte eigentlich da, also warum auch mit null Gegenwind gerechnet. Aber das wollte dann meine Frau zum Beispiel nicht.
Warum denn?
Mit der Begründung, sie möchte nicht, dass ich in der Lage bin zu tracken, wo sie ist.
Ach so, okay. Oh. Das scheint aber schon
interessant, ne? Also ich habe das hatte ich auch nicht verstanden. Ich hatte gesagt, ja, aber was daran schlimm? Ja, sie möchte nicht das Gefühl haben, überwacht.
Ja gut, das kann ich verstehen.
Ich kann es im weiteren Sinne auch verstehen, dass es so ein Charakter hat, ich kann es aufs Handy gucken, wo sind denn beide jetzt? Dass so dieses, auch wenn man in der Ehe lebt.
Ja, weil der Große ja auch noch nicht ohne sie allein unterwegs ist.
Eben, genau. Sie ist, also ich, ja. wo er ist, ist sie. Ne? Ich hatte da auch überhaupt nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie eine Affäre hat und sich dann ertappt wird, aber dieses Grundgefühl, das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin ein Mensch, ich denke da immer so ans, was ist denn jetzt wichtiger? Die Tatsache, dass man das Kind irgendwie schützt im Falle des Worst Case, oder dass ich jetzt ein bisschen meiner Wegfreiheit aufgebe. Das wäre jetzt so mein Gedankengang gewesen, deswegen war das schon
ein großer Streitpunkt. Wenn ich als Frau mal kurz dazwischenhaken kann, also mein Gedankengang wäre sogar, wenn sowieso das Kind immer bei mir ist, dass du mir nicht vertraust. Also das ist ja meine Aufgabe. Also sie hat ja die Aufgabe, oder ihr habt euch das ja so aufgeteilt, dass sie für die Kinder da ist, bei den Kindern ist. Die waren ja noch klein.
Ja, genau.
Und dass da im Prinzip da vielleicht so eine gewisses, so von wegen, du machst deine Aufgabe nicht richtig. Oder es könnte ja sein, dass du deine Aufgabe nicht richtig machst oder so irgendwas. Also das wäre vielleicht bei mir so im Hinterkopf.
Das hat sie nicht geäußert.
Ich habe da auch ein paar Sachen im Hinterkopf, wenn ich die auch
ja, sag mal.
Also meine Sicht, also wenn man das jetzt mal, erstmal ist ja die Frage, Punkt 1, hat diese Uhr zusätzlich auch eine Abhörfunktion? Weil solche Uhren gibt es, ne? Das wäre zum Beispiel, wo ich sage, also, muss sie nicht unbedingt haben. Auf der anderen Seite, wenn ist das Kind auch alleine mit der Nanny unterwegs zum Beispiel, macht es wieder Sinn, ne? Also sonst würde ich sagen, es macht erst ab Schule Sinn, wo sie selber auch unterwegs sind alleine, dann macht es mehr Sinn, als wenn sie mit der Mama unterwegs sind, weil da braucht auch das Kind eigentlich nicht unbedingt das Ding, aber es ist eine Uhr. Also erstmal würde ich auch sagen, ich weiß nicht, wie sehr man sein Kind da wirklich mit schützt, weil auch ein Kidnapper ist vielleicht nicht ganz so blöd und macht diese Uhr einfach ab. Mhm. Ja, aber das Gleiche hätte auch sie tun können, indem sie sagt, gut, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, bleibt die Uhr zu Hause. Und ist das Kind mit wem anders unterwegs, kriegt es die Uhr um.
Zum Beispiel, ja.
Also dann bin ich nicht überwacht, sondern wirklich nur das Kind, wenn keines der Elternteile dabei ist.
Zu deinen Fragen. Also erstmal muss man sich vorstellen, wir reden jetzt nicht über Düsseldorf oder selbst Berlin, wir reden über Bangkok mit 20 Millionen Leuten. Ne? Also wenn ein Kind weggeht, ist es weg. Ja, also es ist nicht so, dass es irgendwo bei der Polizei abgegeben wird. Das ist ein Glücksfall. Aber ihr wisst, wie das ist in so Ländern. Das ist nochmal ein Punkt 1. Ja? Also die Gefahr war jetzt nicht ultimativ da. Ich habe jetzt nicht gesehen, ach, da ist eine akute Gefahr und die Polizei alle das zu machen, das nicht. Aber einen Beitrag zu leisten im Fall des Falles wäre mir schon wichtig gewesen zu dem Zeitpunkt. Die Uhr, was die kann, ist, und dafür ist sie auch vorgesehen, die kann, wenn beispielsweise das Kind verschwindet, ja, also wir sind jetzt beispielsweise auf dem Nachtmarkt, was ja in den Ländern üblich ist, mit tausenden von Leuten, das Kind ist weg. Das findest du in der Regel nicht wieder. Das ist einfach, das sind so viele Menschen, das ist ganz schwer. Und was die Uhr hat als Funktion, ich kann die anrufen und dann wird aufgezeichnet, also die Hintergrundgeräusche, damit man zum Beispiel eine Bahnhofsuhr hört oder Gleise oder eine Straße, eine Ampel, um Hinweise zu bekommen, wo das Kind ist. Das ist die Funktion, die kann man an- und ausstellen. Ja. Das nochmal zur Uhr. Das zweite ist, ja, das Kind war natürlich mit der Nanny oft alleine, sehr oft. Meine Frau hat ja dort auch viel Sport gemacht, war unterwegs und ja, also mal ein paar Bahnen geschwommen oder so. Das Kind war dann auch natürlich öfter mit der Nanny unterwegs, auch im Kindergarten alleine. Und die Nanny hat auch oftmals das Kind auch abgeholt von dem Kindergarten. Ging auch nie darum, dass irgendwie Misstrauen da ist gegenüber der Nanny oder der meiner Frau, sondern es ging nur darum, wenn ein dummer Zufall es will, keine Ahnung, der Kleine steigt
geht im Supermarkt verloren.
Auch er steigt in ein Auto, wo er nicht soll, oder geht aus Versehen eine falsche Straße. Und es gibt so dumme Zufälle, die einfach zu vermeiden, war so die Grundidee. Ne? Und ja, und da waren wir uns einfach nicht einig. Ne? Ich hatte dann versucht, auch einen Kompromiss zu machen, zu sagen, okay, dann, was du ja auch vorgeschlagen hast, Sina, dass man sagt, hey, guck mal, dann zieh sie nur an, wenn er alleine ist, oder ich schalte diese Abhörfunktion ab und vertrau du mir doch auch, dass ich dich jetzt nicht dich überwachen will, sondern wirklich nur im Falle des Falles. Sie übrigens kann auch diese Uhr mit ihrem Handy verbinden, also ohne mich. Ne? Also wenn sie ihn verliert, das ging ja auch. Das heißt, ich kann sie nicht tracken, aber sie kann ihn tracken. Ja? Wollte sie auch nicht. Also da waren wir uns so ein bisschen uneins. Das war so das erste größere Thema in der zweiten Wohnung, was jetzt nicht zu viel Streit geführt hat, aber schon zu einer Stimmung,
Ja, es geht halt hier schon um sehr grundlegende Vertrauensgeschichten, um,
genau.
Ja, wie gesagt, sie hat sich da von dir, also dass sie allein auf diese Ideen kommt, zeigt ja, dass sie da gewisse Gedanken hat, ja, sonst würde sie diese Ideen ja gar nicht haben.
Genau.
Und das ist ja schon was, was an so einer Basis von einer Beziehung nagt, ja, weil das Vertrauen, das Grundvertrauen, das ist ja schon, die Grundbasis, sage ich mal, und sie hat da gewisse Ideen und Gedanken gehabt, und dementsprechend ist das dann auch so zutage getreten. Also da ist im Prinzip schon was in Schieflage gewesen.
Und ich glaube auch, aber das ist jetzt meine persönliche Interpretation als Nicht-Psychologe, aber es sind halt oft Situationen gewesen, ich werde auch später nochmal Beispiele sagen, wo ich immer gedacht habe, es hat mich so unzufrieden gestellt, sie stellt jetzt ihre eigene Person oder ihre Wünsche als Person, aber nicht bewusst, aber schon über das größere Gut, sage ich mal jetzt. Also als Beispiel mit der Uhr, ne? Also ich hatte ja auch mit verschiedenen Freunden und Freunden.
Über die Sicherheit des Kindes.
Genau, ja. Also das war halt so, dass ich habe das ja auch so ein bisschen im Freundeskreis erzählt und da waren halt auch Frauen dabei und Männer, die gesagt haben, ja, ist doch mir scheißegal, wenn mein Partner weiß, wo ich bin. Wir sind in Bangkok, ich werde nie wieder glücklich, wenn der Fall eintritt und ich hätte die Uhr gehabt. Ja, also so rum war immer so meine Gedankenwelt. Man muss sich mal vorstellen, das Kind, angenommen, wird entführt, ja, und ich hatte die Chance, eine Uhr anzubringen, habe es aber nicht getan. Dann werde ich mein Leben lang ohnehin nicht mehr glücklich, aber noch mehr nicht glücklich, weil ich dann noch diese Schuldgefühl habe. Und das ist eben das, wo ich sage, lass uns so vorbeugen. Und das ist so ein bisschen die Welt, aber das kann auch mein Charakter sein, dass der nicht richtig denkt, das ist auch okay. Aber da gab es halt verschiedene Dinge und da war ich einfach nicht so ganz glücklich mit dieser Einstellung, weil ich hatte immer mir vorgestellt, auch mit der Geburt meines ersten Kindes, dass zur Sicherheit der Kinder, ich war auch immer total der Freak, muss ich sagen. Ne? Ich habe bei allen Tischen immer die Ecken abgetaped und alles wie ein Irrer, muss man sagen. Da hat meine Frau gesagt, ja, der Tisch sieht aber jetzt blöd aus. Ich habe gesagt, ja, ist doch egal, wenn der blöd aussieht. Und tatsächlicherweise hat der Kleine sich auch zweimal die Zähne angeschlagen, blutig, an dem Tisch. Und
an einer anderen Stelle.
Nee, ich musste das Tape abmachen, weil das war ein weißer Tisch, ich habe schwarzes Band dran gemacht.
Okay.
Und dann in der Zeit, wo es abgemacht hat, hat er sich die Zähne angeschlagen. Und dann habe ich es wieder dran machen dürfen, sozusagen. Verstehe ich auch, da so ein bisschen Witz dabei. Nur, dass ihr denkt, dieses Übersicherheitsempfinden, das habe ich, ja. Das war auch immer so, vielleicht nicht immer so ganz in ihrer Denkweise korrekt. Aber so bin ich
immer. Darf ich raten, ihr hattet auch ein Video-Babyphone?
Wir hatten alles. Das war bei ihr Wunsch. Video-Babyphone war ihr Wunsch. Und wir hatten zwei sogar, aus verschiedenen Blickwinkeln. ja, völlig irre. Und ich bin auch jemand, ich habe auch die ersten Wochen gar nicht geschlafen. Also der Kleine hatte ja die 3-Monats-Kolik. Das weiß auch meine Frau. Ich musste 3 Monate lang fast jede Nacht mit ihm stundenlang rumlaufen. Also meine Frau war ja im Wochenbett nach der Geburt und ich musste wirklich 3 Monate lang, das ist kein Witz, also jeden Tag mit dem Kleinen rumlaufen, nachts stundenlang. Ich konnte mich nicht hinsetzen mit dem, der wollte rumgetragen werden.
Ich kenne das.
Erkennst du ja so. Ja, und das war wirklich...
Ein Jahr.
Ja, bei uns so 3-4, ging ein Jahr. 3-4 Monate und er hatte erst aufgehört, das war ganz witzig, als er Trumps Stimme gehört hat. Also zu dem Zeitpunkt waren die Wahlen von der USA und Trumps Stimme war für den irgendwie so beruhigend. Und ich musste immer den Fernseher laut machen, als der ein Interview gegeben hat, und dann war er ruhig. War total witzig. Und also so ein bisschen so eine Side-Story. Aber nee, klar, also das war diese dieses Sicherheitsdenken hatten wir immer. Wir hatten auch immer die größten Ausgaben bei, bist du ein Baby One und willst du eine Babymatratze kaufen fürs Babybay oder fürs Kinderbett? Und dann kommt die liebe Verkäuferin und sagt, ja, wir haben hier 3 Modelle, Einsteigermodell, Mittelgut und sehr gut. Und Einsteigermodell kann ich nicht empfehlen, das ist so, plötzlich der Kindstod. Ja, mit der mittleren Version, ja, die ist schon besser, aber die hat keinen Doppelkern.
Okay. Die wusste, was sie euch verkaufen kann.
Genau, und dann war meine Frau war schon nach dem ersten Matratze, war schon ganz rechts. Die war schon gar nicht mal beim mittleren Teil, die war schon wieder ganz rechts, ja, die will ich. So, ja, okay. 200 Euro für eine Kindermatratze, ja, mag sein. So. Aber so haben wir uns dann die ganzen immer das Beste gekauft, aber das machen ja alle Eltern, das ist jetzt nichts Spezifisches für uns, aber ich will nur sagen, dass wir ja immer sehr sicherheitsbedacht waren und auf alle möglichen Blogs und immer alles uns da angeschaut haben.
Aber lass uns doch nochmal zu Thailand zurückgehen.
Also, ja, gerne.
Wie sah denn da so euer Sozialleben aus? Also ihr hattet jetzt da Angestellte, das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen eine Umstellung, wenn man vorher alleine ohne Personal gelebt hat, was vielleicht auch schon irgendwie so ein bisschen unangenehm vielleicht ist. Und wie ist es so mit Freundeskreisen? Du hast erzählt, ihr habt schon irgendwie Freunde gehabt und habt euch ausgetauscht. Wie ist dieser Freundeskreis entstanden? Hattet ihr den gleichen Freundeskreis oder hatte deine Frau da irgendwie andere Freundinnen, Freunde? Also wie kann man sich das so ungefähr vorstellen, wie ihr da so eingebunden wart?
Also ich hatte ja damals schon in Thailand studiert und kenne das Land ja auch sehr gut und hatte vor unserer Abreise schon meine Frau verknüpft mit einer Frau von dem Deutschland-Zirkel. Das ist, wie hieß das, glaube ich, oder Mami Circle, so eine Organisation oder so ein Treff für deutsche Frauen in Bangkok. So. Das heißt, das war so der erste Eintrittspunkt und dann hat sie auch mit ihr getroffen und dadurch erweitert sich das Netzwerk relativ schnell. Das hat sie auch sehr gut gemacht, hatte dann in kürzester Zeit so einen Kernfreundeskreis mit deutschen Müttern im selben Alter, auch mit zwei Kindern. Absoluter Glücksgriff, sage ich mal, wie sich das entwickelt hat. Hat dann auch sehr gute Freundin, wo sie ab und zu allein unterwegs war, schöne Abende verbracht hat. Hatte dann, wie gesagt, sehr schnell einen sehr schönen Freundeskreis, wo auch die Männer dabei waren, haben uns auch ab und zu selbst getroffen. Ich hatte halt, das war halt immer vormittags und nachmittags natürlich, diese Playdates, das habe ich halt nie miterleben können, so richtig, nur am Wochenende, weil ich ja arbeiten war. Ich selbst bin ja passionierter Badmintonspieler und war eigentlich, wenn ich Freizeit hatte, mehr in der Badmintonhalle. Wenn es die Zeit ergab, hatte dort eben meinen Freundeskreis, ab und zu mal was essen mit Freunden oder Billard spielen. Aber wir hatten unsere eigenen Zirkel quasi, aufgrund der Tatsache, dass ich eben einfach gearbeitet habe und diese Playdates halt unter Tage stattgefunden haben sozusagen.
Aber das hört sich jetzt schon so ein bisschen an, als wären eure Leben da ein bisschen auseinandergetriftet. Also du bist viel arbeiten, teilweise hast du auch erzählt, in der zweiten Hälfte dann auch teilweise recht lang. Badminton, essen gehen, da bleibt nicht mehr so viel Zeit für gemeinsame.
Du hast das richtig erkannt. Oder? Also es ist schon so, auch wenn man das so reflektiert, dass man so diese zwei Leben geführt hat. Wir haben aber natürlich auch wunderschöne Urlaube gehabt und so, aber es war schon so
Aber kein Alltag.
Kein Alltag. Der Alltag war, wir hatten eine Hilfe. Wir haben zusammen, ich habe immer die Sachen bestellt, wie Getränke und sowas, wird ja dort alles geliefert, immer innerhalb von einer Stunde. Sie hat ihren Teil gemacht, ich habe meinen Teil gemacht. Das war aber schon sehr auf einer funktionellen Basis. Ja,
aber du redest ich wollte gerade sagen, du redest gerade sehr viel von Arbeitsteilen.
Ja, genau.
Du hast gearbeitet, sie hat die Kinder gehabt, etc. Was habt ihr gemeinsam als Paar in dieser Zeit erlebt?
Wir waren in 3 Jahren, ich glaube, 5-mal essen oder so zu zweit.
Okay.
Es ging auch immer nur, also die Nanny ist ja um 20 Uhr oder 19 Uhr nach Hause gegangen. Wir konnten ja dann abends nicht raus, weil musste bei den Kindern bleiben, ne? Das heißt, das war natürlich der Hauptgrund, warum wir abends nie weg sind.
Wie sah eure Zeit aus, wenn ihr bei den Kindern geblieben seid?
Wir haben dann am Wochenende immer super schöne Sachen gemacht. Also das hat auch immer gut funktioniert. Aber das war, wie gesagt, aus meiner Sicht immer sehr funktionell.
Aber die Kinder schlafen ja auch mal irgendwie.
Ach so,
also,
ja.
Ihr als Paar, also nicht die Funktion sondern und auch nicht die Alltagsroutine, sondern ihr als Paar, wo waren eure Berührungspunkte? Wo habt ihr euch aneinander so seelisch berührt, würde ich jetzt mal sagen, ne? Dass ihr als Paar einfach die Basis seid.
Ja, also die besten Momente hatten wir immer dann, wenn die Kinder mittags geschlafen haben. Wir sind immer durch Bangkok gelaufen und dann haben wir uns in unser Lieblingsrestaurant gesetzt und haben da immer super gut gegessen. Und da haben wir uns wirklich gefühlt noch so, wie man sagen, ein junges Paar, weil das war unser Restaurant, wo wir auch ohne die Kinder schon waren vor Jahren. Und das war eigentlich immer so der beste Moment für mich, wo man nochmal so dieses Paargefühl hat. Ich meine, ihr kennt das nach der Schwangerschaft, ist ja mit.
Ich rede jetzt nicht von körperlichen Zuwendungen, ich rede einfach von diesen Momenten, wo man einfach so weiß, man ist gemeinsam der Fels in der Brandung und man ist man isst zusammen und schafft das.
Ja, also wieder einmal beim Essen. Und das Zweite war immer, wenn wir uns über Dinge massiv aufgeregt haben. Ich und meine Chefin. Okay. Ich und meine Chefin haben immer philosophiert und haben sehr gute Gespräche geführt, immer haben uns kaputt gelacht über Dinge, die Mütter in Kindergartenforen geschrieben haben. Also wir hatten schon immer sehr viele, wir hatten auch Serien, die wir geschaut haben zusammen, Breaking Bad und alles, auch schon in Deutschland oder so was Peinliches hier zu sagen, aber GZSZ haben wir ja verfolgt wie die Irren und haben da immer gute Momente gehabt. Also wir hatten schon sehr viele schöne Momente, muss man sagen. Aber dieses Gefühl der Leidenschaft, auch noch in normalen Gesprächen oder so, das ist schon immer dann nach dem zweiten Kind extrem abgeflacht. Das muss man einfach so sagen. Wir sind immer aufeinander eingegangen. Also sie hat mich gefragt, was soll sie zu essen bestellen? Oder ich habe sie gefragt, was willst du am Wochenende machen? Das war schon immer so da. Aber dieses Aufopferungsvolle für den anderen, das muss man einfach sagen, das war dann auch nicht mehr so da, was jetzt nichts Unübliches ist. Aber das kann man schon so sagen. Da gab es schon die ersten Anzeichen, wo ich gedacht habe, oh, das könnte schwierig werden. Wir haben dann angefangen, auch über unnötige Sachen zu diskutieren. Also sehr unnötige Sachen.
Ja, oft macht man ja sowas, über unnötige Sachen diskutieren, um einfach wieder gesehen zu werden vom anderen. Ne? Also wenn's so ein bisschen schief liegt oder man das Gefühl hat, manchmal kann man das ja selbst für sich noch gar nicht in Worte fassen, aber irgendwie hat man das Gefühl, ja, man ist in seiner Funktion, ja, also man funktioniert nur noch. Aber so diese Emotionen, ich meine, wenn man zusammenkommt, das ist ja voll mit Emotionen und man schwappt über vor Emotionen und diese Emotionen, gerade in dieser positiven Art, ja klar, Kinder, da verändert sich auch einiges, da sind nicht mehr so die Slots da oder klar, die Kinder stehen an erster Stelle, da muss man die eigenen Bedürfnisse zurückschrauben, das auch nicht immer funktioniert. Das geht eine ganze Phase lang gut, dass man die eigenen Bedürfnisse zurückschraubt und die Kinder an erste Stelle stellt, aber viele, gerade so nach einem Jahr ist ungefähr, so nach 1 bis 2 Jahren, ist ungefähr der Break, wo man merkt, dass man ja die eigenen Bedürfnisse ganz lange unterdrückt hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur körperliche, sondern alles Mögliche, was man sich so wünscht vom Leben. Und man aber schon so in so einer Routine des Unterdrückens ist, weil es halt schon 2 Jahre oder 1 Jahr lang schon super gut gegangen ist und das muss doch jetzt so weitergehen und die Kinder sind ja immer noch klein, dass gerade da so ein Break ist. Und das hört sich jetzt gerade so an, als seid ihr da. Ja, und dieses Aufregen über Unnötigkeiten ist auch oft dieses, ja, dass man, auch wenn es dann halt die negativen Emotionen sind, aber dass man mit dieser Beziehung, dass man da irgendwie wieder an diese Emotionen ran möchte.
Aber habt ihr euch das denn eigentlich gespiegelt auch mal? Also ich meine, du bist ja, das klingt ja jetzt alles auch sehr reflektiert. Habt ihr das in der Situation gemacht oder eher nicht? Weil manchmal hilft es ja auch, sich hinzusetzen und zu sagen, du guck mal, also von der Metaebene und zu sagen, ich nehme das jetzt hier gerade alles so und so wahr. Hat es sowas denn dann auch gegeben oder seid ihr einfach in dieser Spirale geblieben?
Nee, immer. Also ich habe immer das Gespräch gesucht, konnten es auch oftmals führen, aber manchmal wollte sie da einfach nicht reden. Aber wir haben auch öfter mal geredet, wo wir uns gegenseitig, ich mich entschuldigt habe für manche Dinge und sie dann auch. Also das gab's schon, aber manche Themen, die waren einfach unlösbar. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, was mich auch immer so hart getroffen hat. Ich arbeite irgendwie um 18, 19 Uhr, kriege ich dann eine SMS oder eine WhatsApp mit, ja, wenn du gleich nach Hause kommst, sei bitte ganz leise. Ich möchte nicht, dass die Kinder dich hören, weil dann kommen die raus, weil die sind auch sehr fixiert auf mich gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das war für mich dann so ein psychischer Spagat, weil auf der einen Seite will ich ja meine Kinder auch vielleicht noch ein bisschen sehen und ich habe mich dann immer so ausgeschlossen gefühlt. Ja, das muss man halt auch irgendwie auch dann in der Situation verarbeiten. Ich verstehe, wo sie herkommt. Sie möchte nicht nochmal, dass die Kinder dann rumrennen und Papa ist jetzt da, aber auf der anderen Seite.
Aber warum, wenn du sie dann wieder ins Bett bringst?
Ja, habe ich ja dann auch oft gemacht, aber das ist dann so, jetzt bringst du sie ins Bett. Das ist dann so immer so hart gewesen. Ich habe mich dann schon schuldig gefühlt, Vater zu sein. Das war immer ein sehr großes Problem, diese Situation. Und sie wollte auch, das kann man ja sagen, ist ja nicht schlimm, aber sie wollte auch von Anfang an auch dann nicht mehr, dass ich im Bett mit, also dass wir zu viert im Bett schlafen, wie es normal ist. Sie wollte dann immer, dass ich dann woanders schlafe, also draußen auf der Couch oder im anderen Zimmer.
Also seine Frau hat mit den Kindern im Bett geschlafen und du solltest raus.
Genau, das war, fand ich am Anfang komisch, weil sie immer gesagt hat, ja, das Bett ist zu klein, aber das war ein Kingsbett, die Kinder waren mini. Ich habe dann später erst verstanden, dass das ganz andere Beweggründe hatte, dass sie sich wahrscheinlich schon emotional so ein bisschen gelöst hat. Und ja, das war natürlich ein Riesenproblem. Also ich habe jahrelang mit meinen Kindern nicht als Familie in dem Bett geschlafen, was für mich immer ein Störfaktor war. Und für die Kinder fand ich
das
auch nicht schön.
Das finde ich auch schwierig, weil das hatte ich, also ich hatte genau den umgedrehten Fall, Riesenbett, winziges Kind, war halt ein Frühchen und war entsprechend auch noch ein langes Schreikind. Und der, also mein Ex wollte, also wir waren ja dann auch kurz nach der Geburt, haben wir geheiratet, der wollte nicht in das Bett. Wobei ich es immer sehr genossen habe, mit ihm in dem großen Bett zu liegen. Das war für mich so unsere Basis. Ja, das war so diese emotionale Basis. Das war so unser Refugium in einer gewissen Art und Weise. Das war so unser geschützter Raum. Und als dann der Kleine da war, wollte er nicht damit rein, von wegen den Gründen, ja, er hätte Angst, auf das Kind raufzurollen und es kaputt zu machen und all so Geschichten. Also ich kenne es genau andersrum und ich muss auch sagen, diese Basis ist bei mir auch tatsächlich, wo ich dachte, da ist was kaputt gegangen.
Ja, aber das ist ja auch genau das, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also wenn man so die Vorstellung hat, noch kein, gerade beim ersten Kind, man weiß ja gar nicht, was einen erwartet und man stellt sich so vor, oh ja, jetzt wird man eine Familie, dann hat man ja eigentlich zwei Bilder im Kopf. Und das ist eigentlich, man liegt zu dritt im Bett oder man sitzt zu dritt aneinander gekuschelt auf dem Sofa. Also ja. das sind ja so die Idealbilder, genau, die man so im Kopf hat, wie man sich Familie vorstellt. Ne, dann hält der eine das Baby, dann das andere oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber man ist ja eigentlich, man klebt ja fast aneinander so in dieser Vorstellung. Also da, ja, kann ich verstehen, das wäre mir auch schwer gefallen, also an deiner Stelle.
Man merkt, da gab es scheinbar irgendwie, ja, irgendwas lief da schief. Ihr seid sehr funktional gewesen, du hast dich emotional vernachlässigt gefühlt. Bei ihr sind gewisse Ideen von Kontrolle von deiner Seite aus aufgekommen. Da ist natürlich schon ein bisschen was in Schieflage geraten. Jetzt seid ihr da noch in einem fremden Land und im Vorgespräch hast du erzählt, dass es da anfing, dass ihr so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen vom Leben bekommen habt. Und ihr seid ja dann auch gar nicht mehr so lange da gewesen. Ihr seid ja jetzt wieder zurück in Deutschland. Vielleicht steigen wir da nochmal ein.
Also genau, also wir hatten ja dann, dann kam ja Corona. Ne? Wir waren ja mitten in der Corona-Anfangsphase. Und wenn du in Bangkok bist, als das losging in Deutschland, waren wir noch weit hinten dran. Also es war ja China und dann Bayern, dann Europa und eben. Ja, ist ja so. Und ja. Dann kam ja erst Asien dazu, also außerhalb von China. Ne? Also wir waren immer 5 Monate hinter euch quasi, sagen wir es mal so. Das heißt, bei uns fing das so an im März 2020, ne? Dass dann losging mit Lockdowns. Also
aber hier ja auch.
Ja, aber bei uns war es ja nicht mal in den News. Weißt du, also unser erster Lockdown war im Mai 2020. Im März gab es erstmal los, es gibt Corona sozusagen, wirklich. Also wirklich so das Thema. Und dann im April durften Koreaner nicht mehr einreisen und ihr wart ja schon im ersten Lockdown quasi. Also es war alles so ein bisschen versetzt. Und da haben wir uns schon überlegt eigentlich, was ist denn jetzt so die Perspektive für uns? Ja, meine Mutter hatte dann Hautkrebs diagnostiziert in Deutschland und da waren so verschiedene Punkte, wo wir gedacht haben, eigentlich ist eine Rückkehr nach Deutschland gut. Meine Frau hat seinen Wunsch geäußert, wieder arbeiten zu wollen nach 3 Jahren oder 4 Jahren. Habe ich mal gesagt, das unterstütze ich total und haben dann gesagt, okay, dann gehen wir zurück nach Deutschland und sie kann wieder arbeiten. Wir sind näher an unseren Eltern dran. Die Großeltern haben ihre Enkel und haben dann einfach die positive Seite gesehen. Ich habe dann auch einen neuen Arbeitgeber gesucht, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt, die alte Firma war in Hamburg. Ich wollte nicht nach Hamburg, weil es wieder zu weit weg ist, Nord-Süd. Haben dann quasi unser Leben neu aufgesetzt in Deutschland. Also das war alles so die Planung im Juli 2020. Ne? Also die Rückkehr vorbereitet, sind dann im September zurückgeflogen 2020 Und ich habe dann quasi drei nach Deutschland gebracht. Wir haben vorher eine Wohnung angemietet und alles schon gekauft. Und ich hatte dann 2 Wochen Zeit, alles zu organisieren zusammen mit meiner Frau. Weil ich musste nämlich zurückfliegen, noch mal ein paar Monate den Vertrag erfüllen. Bis Januar 2021. Dann gab es verschiedene Lockdowns mit Übergabe. Und ich bin dann effektiv im April zurückgeflogen, 2021. Also war dann quasi ein halbes Jahr allein in Bangkok und sie war mit den Kindern allein in Deutschland. War auch eine taffe Zeit, ehrlich gesagt. Ich musste ja auch zurück in Quarantäne in Bangkok, als ich zurückgeflogen bin im September 2020. Also es war schon sehr unangenehm alles. Aber es war halt auch wahrscheinlich für die Beziehung nicht ganz so schön ohnehin. Aber ich habe dann rückblickend, gab es dann im Januar 2021 den entscheidenden Anruf. Und der Anruf war, ja, hast du kurz Zeit? So, ja, klar. Und dann ging es schon los, ja, du weißt ja, es funktioniert nicht so gut. Es wäre besser, wenn du zurückkommst im April, direkt in deine eigene Wohnung ziehst. Und ich habe tatsächlich komplett nur Bahnhof verstanden. Das war auch völlig, also wir wussten ja, wir haben ein paar Problemchen, das ist ja klar, oder auch von mir das größere Problem, ist ja nicht schlimm. Aber in Thailand den Anruf zu bekommen, nachdem ich 6 Monate nicht bei meinen Kindern bin und dann gesagt bekomme, du wirst nie wieder mit deinen Kindern in der Wohnung, also das war dann für mich alles viel zu viel emotional. Hab dann auch ein paar Hauruck-Aktionen die Verwandten angerufen, ich so, wisst ihr was davon? Was ist denn da passiert? Hat sie jemand Neues und was weiß ich? Und es hat keine verstanden, also ihr Vater nicht, ihre Mutter, meine Eltern nicht. Ja, das war, jetzt ist klar alles warum, aber das war der größte Schock. Und dann kam halt innerhalb des Januar, Februars, ich war ja dann noch bis April in Thailand, hat dann 3 Monate Zeit, über alles nachzudenken. Warum, weshalb? Kam gar nicht klar mit allem. Hab mich auch total allein gelassen gefühlt. Dann müsst ihr vorstellen, ihr seid nicht bei euren Kindern und euer Partner sagt, er möchte nicht mehr und sagt zum selben Zeitpunkt, du kommst nicht mehr in die Wohnung mit deinen Kindern. Dieselbe Wohnung, die du angemietet hast.
Und du kannst jetzt nicht einfach mal rübergehen, an der Tür klingeln und sagen, jetzt reden wir mal.
Ja, vollkommen crazy. Und war dann fix und fertig, weil meine Freunde konnten mir auch nicht helfen, weil die auch nicht wussten, was da los ist. Also die können ja auch nur sagen, mir gut zureden. Aber es gab jetzt keine, die haben dann gefragt, hast du denn irgendwas gemacht? Hast du irgendwas gemacht? Hast du irgendwas angestellt? Ich so, nein. Und sie hat auch selbst gesagt, es gab jetzt nichts, keinen Ausschlag, keine Aktion.
Aber ja. Wie war denn euer Kontakt in diesem halben Jahr? Also ich habe, das ist lustig, weil ich gerade neulich noch mit einer Freundin gesprochen habe, die jetzt auch für einen Monat nur von ihrem Freund auch weg war, also im Ausland gearbeitet hat und so, und die aber auch schon viele Beziehungen hatte und da so ihre Erfahrungen gesammelt hat und die halt ganz klar und deutlich sagt, wenn man nicht jeden Abend nochmal telefoniert und wenn es nur vom Tag erzählen ist, dann driftet das halt unweigerlich auseinander. Wie war denn da euer Kontakt? Habt ihr jeden Tag miteinander gesprochen? Oder?
Wir haben regelmäßig Kontakt gehabt.
Was heißt das? Einmal die Woche, Monat? Das war ja auch regelmäßig.
Drei bis viermal in der Woche. Nicht jeden Tag, das stimmt. Ich muss sagen, mir hat jedes Telefonat mit den Kindern unheimlich wehgetan, weil die waren ja noch so klein, gerade der Kleine, der hatte gar nicht verstanden. Und die haben immer gefragt, wann kommst du wieder, wo bist du? Und die können ja mit Zeitangaben nichts anfangen, ne? Also ich kann nicht sagen, ich komme in 3 Monaten, das sagt denen ja nichts. Also das war sehr, sehr schwer für mich. Also
du hast da, sage ich mal, 3 bis 4 Mal die Woche überwiegend mit deinen Kindern Kontakt gehabt oder hattet ihr auch zu zweit?
Nee, immer zu zweit. Also wir haben das Gespräch immer gleich angefangen, ich habe sie angerufen oder sie mich. Ja, alles klar, klappt alles, Kindergarten, ja, alles super, haben alles im Griff. Und ich habe immer im Ton schon gespürt, irgendwas ist komisch.
Es ist halt sehr funktional wieder.
Ne? Ja, aber wie gesagt, das war ja vor der Trennung. Ich habe immer, also sagen wir mal von der Zeit Oktober bis Januar, waren wir ja noch, da wusste ich ja noch nichts von ihnen, was dann später sich als Pläne rausgestellt haben, wusste ich ja noch nichts. Ich habe aber schon in den Gesprächen gespürt, irgendwas ist komisch, weil sie hatte, also ohnehin hat sie nie sowas gesagt, wie sie vermisst mich oder so. Nie in den ganzen 7 Jahren, nie der Fall. Das hat mich nicht überrascht, aber mich hat schon überrascht, dass sie auch in der Quarantäne nie gefragt hat nach mir so ein bisschen oder geschrieben hat, alles klar oder sonst irgendwas. Klar war sie beschäftigt mit den Kindern, aber das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber ich habe mir immer eingeredet, ja, sie ist zu beschäftigt, sie hat keine Zeit. Ich musste ja auch noch ein paar Sachen hier abwickeln, auch beruflich. Deswegen war das für mich jetzt okay, dass wir dann 3-4 Wochen, 4-mal die Woche sprechen mit den Kindern. War auch alles super, muss man sagen. Auch mit meinen Eltern immer gesprochen, mit ihren Eltern. Haben mich immer gefreut auf die Rückkehr. Gut, musste einmal verschoben werden wegen den Flügen, die wurden dann gecancelt nach Deutschland etc. Es gab immer von Teilen nur noch einen Flug im Monat wegen Corona. Aber ich habe schon gespürt, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist nicht korrekt. Und dann kam folgerichtig im Januar dann dieser Anruf. Und dann war erstmal die ersten 2 Wochen komplett Blackout bei mir. War völlig überfordert mit der Situation. Wie noch nie in meinem Leben. Ich war richtig vor so einen Abgrund gestellt. Ne? Weil auch so diese Finale, also wisst ihr, was ich meine? Dieses Finale, es ist, also nicht mal lass uns reden und sonst irgendwas und auch die Aussage dazu mit, ja, es war jetzt nichts Großes, du hast nichts gemacht, es ist einfach so, es ist besser so und geh in eine andere Wohnung, damit die Kinder sich nicht erst dran gewöhnen, wenn du zurück bist. Also ganz kalt für mich schon, so alles so durchdacht und es kam dann die Monate danach halt raus, also Februar, März, dass sie das alles schon seit Sommer 2020 geplant hat. Also sie weiß auch nicht von allen Dingen, die ich weiß.
Was heißt jetzt geplant?
Ja, also
genau hat sie geplant?
Also
dass sie schon so früh die Entscheidung getroffen hat.
Und ja,
so.
Ja,
weil
genau.
Ich habe dich eben auch gefragt, ehrlich gesagt, wenn du doch nur noch ein halbes Jahr da den Vertrag erfüllen musst, warum macht man nicht das halbe Jahr zu Ende und geht dann gemeinsam rüber?
Nee, das ging nicht wegen dem Kita-Platz und weil sie anfangen wollte zu arbeiten.
Ja, ja, aber das hätte man ja mit dem Arbeiten dann noch ein halbes Jahr schieben können, theoretisch.
Ja, das in Summe muss ich sagen, das ging nicht.
Okay,
also,
okay.
Kita-Platz, das war wirklich, das war vollkommen in Ordnung, aber es waren...
Nee, das hatte ich mich eben nämlich nur noch...
Nee, es gab diverse fundierte Beweise, also sie hatte auch dann Versicherung abgeschlossen auf ihren Namen, wir hatten ein Auto gekauft aus Bangkok heraus, das wollte sie auf ihren Namen laufen lassen, die Handyverträge wollte sie ändern. Ich habe mir da nie was bei gedacht, aber jetzt macht alles Sinn. Die hatte das schon, die wollte sich schon entkoppeln. Und
ja, gut, also ich würde jetzt da nicht irgendwas unterstellen wollen. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen als Frau, die jetzt so lange Zeit, dann 3 Jahre aus dem Beruf und in einer gewissen Abhängigkeit gelebt hat. Ja, also sie war ja sozusagen nur durch dich und dein Geld. Und sie wollte wieder arbeiten und das ist so ein ganz innerer Wunsch nach eigener Souveränität.
Total, ja.
Und da kann ich sehr gut verstehen, das ist dann auch ein schönes Gefühl, wenn man was auf seinen eigenen Namen wieder hat, sei es ein Handyvertrag oder also das wahrscheinlich, also ich würde da eher so eine Art, also ich sehe es so ein bisschen zweigleisig, ich sehe das eher so, ich meine, wir haben jetzt so erfahren, dass ihr in der Zeit, in Thailand ja irgendwie doch beide aneinander vorbeigelebt habt in einer gewissen Art und Weise. Jeder hatte da so seine Kreise, sein Austausch, dass ihr, wenn ihr euch ausgetauscht habt, euch gar nicht so richtig über euch ausgetauscht habt oder über Gefühle ausgetauscht habt, sondern eher über ja äußere Dinge, ne, irgendwelche Chefinnen und irgendwelche Lebenssituationen und irgendwelche Gespräche von irgendwelchen Kita-Mitarbeitern oder so. Das ist ja alles so mehr im Äußeren als im Inneren. Und du sagst ja selber, sie hat nie gesagt, dass sie dich vermisst. Also das ist auch eine gewisse Typfrage, sage ich mal. Aber ich sehe das jetzt eher so ein bisschen, also ich sehe das tatsächlich so in diesen Grundfesten. Also da ist in den Grundfesten was in Schieflage geraten. Und das hat sich dann so, es heißt ja immer von innen nach außen, ja. Und es hat sich dann halt so nach und nach im Außen dann halt ja manifestiert in einer gewissen Art und Weise, dass halt der Wunsch nach einer gewissen Autonomie da war. Dass da, ja, einfach auch, sie hat dann auch ein halbes Jahr das Leben ohne dich gelebt, aber auch in Thailand auch schon in einer gewissen Weise ohne dich gelebt, ohne dieses Familiengefüge. Sie sagt, komm nicht rein, sei leise, ich will, dass die Kinder nicht wieder aufwachen. Du hast gesagt, dass sie sehr aktive Kinder sind. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, wie krass es ist, wenn man so einen ganzen Tag mit den Kindern gehabt hat und, sage ich mal, nicht so einen Ausgleich durchs Arbeiten hat. Also man glaubt gar nicht, wie befriedigend so ein Job sein kann, ja, wenn man das als Ausgleich hat, weil man da einfach wieder so eine Wertschätzung erfährt für das, was man kann und nicht für diese Aufgabe, die man da jetzt zu erfüllen hat, zumal sie dafür ja auch kein Geld und keine Anerkennung vielleicht im großen Stil bekommen hat. Und deswegen sehe ich das eher als ein Schritt für Schritt, aber ich würde das jetzt nicht als Plan sehen, dass sie da auf dem Ziel zugelaufen ist, sondern es hat sich einfach
Nein, also
Schritt für Schritt entwickelt.
Das habe ich ihr auch nie unterstellt. Ja. Also die Unterstellung war nicht, dass sie sich Schritt für Schritt gelöst hat. Das ist ja klar, das kann man auch nicht mit Emotionen so planen. Aber der letzte Schritt natürlich, der war genau geplant, weil du musst dir vorstellen, sie hat auch schon gesagt im August, ich muss jetzt nicht zurückkommen, ich muss jetzt nicht mitgehen im September. Da war mir schon klar, irgendwas ist da im Busch. Ist aber nicht schlimm. Also ich finde auch, als Frau muss ich auch sie in Schutz nehmen, muss man auch so Dinge für sich, wenn man dann sagt, okay, jetzt treffe ich einen Entschluss, muss man ja auch irgendwo planen. Man kann nicht alles mit dem Partner so jetzt teilen. Man muss es auch ein bisschen ausfaden, aber
Also warte mal, sie hat im August schon gesagt, was hat sie gesagt?
Wir haben ja im August die Flüge gebucht, die Rückflüge,
ja,
ne, nach Deutschland. Und da habe ich, und ich, sie kann ja nicht die Kinder allein im Flugzeug mit Gepäck und so. Und sagte dann den Satz, ja, eigentlich muss ich auch gar nicht mit zurück.
Dass sie es doch alleine schafft.
Ja, genau, dachte ich. Aber jetzt hat sie herausgestellt.
Dass sie generell, das war eine generelle Aussage.
Ja, ich glaube, das war eine generelle Aussage, nicht mit Trennung, aber schon implizierend. Also für sie, es wäre jetzt besser, wenn ich erst gar nicht in die neue Wohnung gehe, damit sie das mir früher sagen kann.
Okay, also Trennung. Das interpretierst du jetzt ein bisschen rein, aufgrund des Telefonats, das dann im Januar.
Ja, nicht ganz. Also sie hat eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen Ende des Jahres. Also es ist schon relativ eindeutig, dass da was.
Ah, okay, eine Rechtsschutzversicherung im Fall.
Ja, ja, okay. Ja, ja. Also, ne, also glaub mir, da gibt es einige Dinge, die wir klären sie dann rückreflektieren. Aber wie gesagt, ich bin ja überhaupt nicht böse für das What. Niemals. Also ich finde, dass Paare sollten sich immer auch selbst verwirklichen oder die Einzelpersonen. Nur das Wie halt, das war extrem. Also wirklich, das hat mich in extremen Situationen gebracht und das wünsche ich auch keiner Frau und keinem Mann, so quasi sich da aus 30.000 Kilometer Entfernung so diese Tatsache. Das ist schon sehr.
Es ist immerhin keine WhatsApp gewesen.
Ja, sorry, aber kam sehr nah daran. Ja, das ist schon crazy.
Ja, Marc, vielen Dank. Das waren jetzt schon voll viele Infos. Wir wissen ja, da kommt noch mehr. Also wir sind jetzt einmal so die Beziehung durchlaufen und merken, okay, das Ganze geht auseinander. Die gemeinsame Wohnung soll es so nicht mehr geben. Das gemeinsame Leben soll es so nicht mehr geben. Da kommt dann ja noch ganz viel. Darüber sprechen wir ja in der zweiten Folge mit dir. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist und hier ja deine Geschichte mal aus der Männerperspektive mit uns teilst. Vielen Dank. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bis dann.
Ich freue mich auch. Bis dann.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Empfehlung der Podcast-Fabrik? Ärztliche Kunstfehler, wenn die Medizin versagt.
Der Mediziner ist ja nicht per se mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, obwohl das manche von sich denken.
Ärzte machen Fehler und die können für Patienten tödlich sein.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs und beschäftigen uns mit ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt.
Als Kind weiß ich das noch, dass ich halt manchmal dachte, wieso denn ich? Es gibt doch so viele Menschen auf dieser Welt.
Wir sprechen mit Ärzten, Patienten und Angehörigen,
mit Risikoberatern, Anwälten und Psychologen.
Es wird spannend, informativ und immer sehr emotional, denn hinter jedem Fall stehen menschliche Schicksale.
Wir freuen uns auf euch
und bleibt gesund.